Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff, auch Studiendirektor an der Kunsthochschule Kassel. Willkommen, Herr Hornhoff.
Hallo, Frau Dittmer.
Ja, wir sortieren gemeinsam die Themen der Woche und am gestrigen Tag war das hier.
Hiermit erkläre ich die Olympischen Spiele, Winterspiele der 24. Olympiade in Beijing für eröffnet.
Ja, Herr Hornhoff, haben Sie sich die Eröffnungsfeier angeschaut?
Nachträglich ja, tatsächlich live nicht. Saß da noch in Unisitzungen, aber habe mir dann die Eröffnungsfeier in Ausschnitten nochmal angeschaut und ja auch versucht, die Höhepunkte mir anzusehen.
Da habe ich ganz genauso gemacht, natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung. Großes Spektakel, nicht ganz so groß wie sonst, dafür viele politische Diskussionen, die diese Spiele schon im Vorfeld begleitet haben. Da reden wir dann gleich drüber. Ja, viel wurde diskutiert im Vorfeld über politische Signale und Menschenrechte, über Corona und Hygienemaßnahmen, über tonnenweise Kunstschnee und den Schein der Nachhaltigkeit. Aber jetzt sind sie eröffnet, die 24. Olympischen Winterspiele in Peking. Gestern im Nationalstadion dort, das Stadion übrigens, in dem 2008 schon die Sommerspiele eröffnet worden sind. Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff von der Uni Kassel ist bei mir. Herr Hornhoff, zu Beginn, wie immer bei Eröffnungsfeiern, erstmal schöne Bilder. Wenn wir versuchen, das Politische mal kurz wegzudenken und es nur aus der ästhetischen Perspektive angehen, hat es Ihnen gefallen?
Ja. Das kann ich, glaube ich, so ganz ungeschützt sagen, dass mir das sozusagen aus einer ästhetischen Perspektive gut gefallen hat. Vor allem war doch sehr auffällig, wie ja nahezu schon perfekt im Grunde genommen Körperchoreografien, Bildchoreografien, die Perspektiven der Fernsehkameras mit den Darstellungen der großen Screens im Stadion harmonierten und jeweils aufeinander abgestimmt waren. Also da hat man schon gesehen, dass die Organisatorinnen, Organisatoren, dass der Regisseur der Veranstaltung durchaus Erfahrung in so Dingen besitzt. Und wenn man es historisch sieht, sieht man natürlich auch, dass solche ja, Großinszenierungen über den Verlauf der Zeit sozusagen immer mehr Eleganz, immer mehr ja, sozusagen Professionalität auch gewonnen haben.
Mhm. Rund 2 Stunden hat die gedauert, die Zeremonie mit Showanlagen, Feuerwerk. Eine Inszenierung, die ja auch immer zum Ziel hat, Lust zu machen auf das, was kommt in den kommenden 2 Wochen. Und anderes natürlich auszublenden. Diesmal vielleicht besonders schwierig, aber dennoch wird keiner abstreiten, wie Sie auch. Es waren teilweise großartige Bilder, die wir da gesehen haben. Welche Macht haben Bilder?
Ich glaube, Bilder haben schon eine Macht, insofern als sie im Augenblick der Betrachtung beeindrucken können. Bilder haben sicherlich auch punktuell ein Überwältigungspotenzial. Aber Bilder wirken nie nur aus sich selbst heraus. Es sind nicht nur die Bilder, die auf uns wirken. Wir stehen nie nur unter dem Eindruck der Bilder, sondern wir sind immer schon auch geframed von anderen Dingen, beispielsweise politischen Diskussionen, kulturellen Diskussionen, Nachhaltigkeitsdiskussionen. Und so ging es mir eigentlich auch gestern beim Nachsehen dann oder sozusagen dem ausschnitthaften Nachschauen dieser Eröffnungsveranstaltung, dass ich gerade diese Inszenierung jetzt nicht mehr so unschuldig oder naiv betrachten kann, sondern immer so mit einem zweiten Blick, mit so einem distanzierten Blick sie betrachtet habe und eigentlich immer auch so im Subtext die Stellungnahmen von NGOs, von sozusagen betroffenen Menschen, die unter dem Regime leiden. Also dass diese Texte dann auch sozusagen mit in die Wahrnehmung dieser Bilder einfließen und in dem Sinne dann auch solche Bilder trüben können.
Mhm. Obwohl natürlich Menschen wie Sie und ich das Ganze wahrscheinlich auch so ein bisschen weniger unbefangen anschauen. Zur Inszenierung gehörten auf jeden Fall politische Bilder gestern. Ob das jetzt die Soldaten waren, die im Gleichschritt patrouillierten, die chinesische Fahne, die durch viele Hände gereicht wurde. Vor allem aber, und das regt viele heute auf, eine Uigurin, die das olympische Feuer entzündet hat. Das war dann vielen doch zu viel. Das kann man geschmacklos finden, oder?
Ich glaube, es liegt immer ein Zynismus in solchen Inszenierungen, weil natürlich diese Inszenierungen nie apolitisch sind. Also das Olympische Komitee, Thomas Bach voran, können noch so oft betonen, dass es sozusagen innerhalb der olympischen Familie eben sozusagen einen apolitischen Grundauffassung des eigenen Vorgehens gäbe, dass die Olympischen Spiele selbst sozusagen außerhalb politischer Debatten stünden. Aber dem ist natürlich mitnichten so. Im Gegenteil, die Annahme, sozusagen eine apolitische Position einzunehmen, ist natürlich selbst wieder auch eine politische Positionierung. Und insofern ist auch so eine Inszenierung, wie wir sie gestern gesehen haben, sozusagen Ausdruck eines bestimmten politischen Machtgebarens. Natürlich schlägt sich in der Darstellung dieser Eröffnungsfeier, in den Darstellungen der Eröffnungsfeier, auch die Hoffnungen des Regimes selbst nieder.
Mhm. Politische Haltung ist das Stichwort, die ja eigentlich außen vor bleiben soll und es nie ist, bei Olympischen Spielen. Es wurde viel darüber geredet, wie der Westen politische Haltung zeigen kann. Diplomatischer Boykott ist das eine und ein deutscher IOC-Präsident Bach der andere, der sich gestern so angehört hat.
Dass wir dieses neue Kapitel in der Geschichte des Sports schreiben können, verdanken wir unseren wunderbaren Gastgebern. Der Bevölkerung Chinas, wir danken ihnen aus tiefem Herzen für den warmen Empfang, den sie uns allen bereiten. Danke an unsere chinesischen Freundinnen und Freunde.
Herr Hornhoff, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Also für mich ist das schon fast ein bisschen Fremdschämen. Da waren dann doch ein paar Superlative zu viel, ein paar beschönte Adjektive. Also man kann doch Haltung zeigen, oder nicht?
Man kann Haltung zeigen. Ich glaube, in solchen Aussagen, in solchen Ehrerbietungen spiegelt sich noch etwas ganz anderes, nämlich letztlich die ökonomische Abhängigkeit des Olympischen Komitees vom jeweiligen Gastgeberland. Also man muss solche Aussagen, glaube ich, auch als Versuch sehen, die sicherlich sich andeutende Krisenphase des olympischen Projekts sozusagen abzuwenden, um natürlich auch ja sozusagen den finanziellen Gewinn, den man sich von solchen Großveranstaltungen erhofft, zu sichern. Ich würde ganz generell aber schon auch sagen, dass sozusagen so eine ja Olympiadämmerung eingesetzt hat, und ich finde, sie spiegelt sich in solchen Aussagen umso mehr nochmals wieder. Sie scheinen wie aus der Zeit gefallen, sie scheinen nichts mehr mit der Lebensrealität der Menschen zu tun zu haben. Demokratische sozusagen Gesellschaften lehnen Bewerbungen um Olympische Spiele in fast schon unisono ab. Jetzt gibt man sie dann in so autokratische Staaten. Und ich glaube, da setzt sozusagen eben spätestens jetzt im Nachgang dieser Olympischen Winterspiele eine Diskussion und eine nicht abebbende Diskussion über zukünftige Formate und auch Austragungsorte von Olympischen Spielen ein.
Im Russland-Ukraine-Konflikt melden sich jetzt KünstlerInnen und Intellektuelle zu Wort. Mehr als 350 Autoren und Künstler haben einen Appell gegen die militärische Bedrohung der Ukraine durch Russland unterzeichnet und appellieren an die politisch Verantwortlichen, Putins Aggression entschieden entgegenzutreten. Initiiert wurde der Aufruf vom Künstler-Ehepaar Wolf und Pamela Biermann gemeinsam mit dem Schauspieler Burkhard Klausner und dem Kulturmanager Ulrich Schreiber. Unterzeichnet hat aber zum Beispiel auch die Schriftstellerin Hertha Müller und der chinesische Künstler Ai Weiwei. Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff ist bei mir. Wie wichtig ist so ein Aufschrei von Menschen aus der Kultur?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man nochmal zurückfragen, wie wichtig kann er überhaupt sein oder kann er sozusagen eine Wirkung entfalten? Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten bei so offenen Briefen. Man kann, glaube ich, mit so einem offenen Brief jetzt vieles falsch machen, jetzt manches auch richtig machen. Es werden jetzt ja hier auch keine ganz konkreten Forderungen erhoben, sondern eher so allgemeine Erklärungen, so eine ja letztlich recht offene Stellungnahme abgegeben. Und vielleicht ist doch interessant, jetzt an dem vorliegenden offenen Brief sozusagen auch welche ja, historische Kontinuitäten gezogen werden. Also dass hier zum einen nochmal auf das Münchner Abkommen von 1938 verwiesen wird und sozusagen dieses aggressive Vordringen Russlands jetzt doch indirekt, sage ich mal, in diese Tradition gestellt wird. Und zum anderen wird an 1989 erinnert. und sozusagen an das ja mit dem Jahr und den folgenden Jahren gestartete Friedensprojekt.
Mhm. Die andere Frage, die einem auch durch den Kopf gehen könnte, warum gerade jetzt? Der Krieg ist bereits 8 Jahre alt, es gibt 1,5 Millionen Vertriebene, aber irgendwie scheint das in den letzten Jahren ja niemanden mehr wirklich beschäftigt zu haben. Warum haben sich die KünstlerInnen nicht schon früher zu Wort gemeldet?
Ja, darüber kann man jetzt nur spekulieren. Ich selbst habe den Brief nicht unterzeichnet, weiß jetzt natürlich auch nicht genau über die Motivation der einzelnen Initiatorinnen, Initiatoren und der Unterzeichnenden Bescheid. Klar ist natürlich aber doch, dass sozusagen dieser Krieg, der da sozusagen punktuell geführt wird und jetzt massiert wird, ob es natürlich jetzt wirklich ein breiter Krieg wird, das ist, glaube ich, im Moment noch nicht absehbar, aber es ist zumindest sozusagen eine stärkere mediale Präsenz auf diese, sozusagen auf dieses aggressive Vordringen gerichtet. Und mir scheint doch, dass sich hier die Initiatorinnen und Initiatoren von dieser medialen Berichterstattung da nochmals jetzt auch motiviert gefühlt haben, sich öffentlich zu äußern. Das verweist vielleicht dann indirekt doch nochmal darauf, dass auch diese Auseinandersetzung letztlich eine Medienauseinandersetzung ist, dass also hier wiederum die Bilder, die Berichterstattungen schon auch, denke ich, in einer gewissen Weise funktionalisiert werden, wie man ja etwa auch an der sozusagen Untersagung der Sendung von Deutsche Welle sehen kann.
Ja, bei Ihnen ist jetzt auch mehrmals das Wort Krieg gefallen. Kann es vielleicht auch an dieser Kriegsrhetorik liegen, die jetzt so bemüht wird, wo man sich auch manchmal fragen kann, noch sind wir ja nicht im Krieg und ob es nicht ein bisschen übertrieben ist, die immer so zu bemühen, sowohl von Politik als auch von Medien, dass eben es deshalb jetzt auch diesen Aufschrei gibt?
Ja, da kann man sich vielleicht auch sozusagen selbst ein bisschen versuchen zu hinterfragen und gucken, ob man nicht selbst sozusagen in diese Dramatisierung einstimmt, die damit unter auch sozusagen politisch intendiert wird oder die einem gewissen politischen Interesse dient. Man könnte fragen, ob vielleicht jetzt ein offener Brief nicht eher hätte auch in der Weise geschrieben werden können, dass man hier eben für Entdramatisierung, also für eine Rhetorik wirbt, die jetzt gerade nicht sozusagen die Kriegsrhetorik aufgreift, sondern ja, vielleicht doch versucht, sozusagen Gegenpositionen einzunehmen. Wobei ich jetzt bei diesem Brief, der da vorliegt und der ja auch breit durch die Medien im Moment geht, gar nicht den Eindruck hatte, dass er jetzt sozusagen dieser Kriegsrhetorik auf den Leim ginge.
Hm. Russland tut das alles nicht, sage ich mal so. Salopp sendet unterdessen seine eigenen Signale. Dazu gehört, dass die Deutsche Welle ihr Büro in Moskau schließen muss. Retourkutsche für die Nichtzulassung des russischen Fernsehsenders RTD durch die deutschen Medienanstalten, obwohl man das ja nicht wirklich vergleichen kann.
Nein, das kann man nicht vergleichen, aber es ist sozusagen der Versuch der Retourkutsche. RT Deutsch ist kein freier Sender. Hier wird sozusagen nicht kein politisch sozusagen unabhängiger Journalismus betrieben. Das ist ein Staatssender, der sozusagen staatlich gelenkt ist. Der versucht sozusagen einen Staat in anderen Staaten ein gewisses Narrativ zu setzen, wohingegen Deutsche Welle sozusagen ein staatlich unabhängiger Sender ist, der den Grundsätzen der guten journalistischen Praxis, wenn man das so sagen darf, folgt. Aber es ist natürlich der Versuch, sozusagen nun jetzt mit allen Mitteln, sage ich mal, so eine Destabilisierung von demokratischen Prinzipien zu erreichen. Und da gehört sozusagen in so einer sich verschärfenden Auseinandersetzung, im verschärfenden Konflikt immer auch der Einfluss auf die Medien.
Haben Sie eine Idee für ein Dialog, der funktionieren könnte?
Ja, ich glaube, es gibt wesentlich klügere Menschen als mich und sozusagen viele Menschen, die wesentlich tiefer in solchen diplomatischen Auseinandersetzungen und Gesprächen stecken als ich. Ich würde immer sagen, in solchen Situationen ist es ein Gebot der Stunde, alle Möglichkeiten des Gesprächs zu nutzen, nichts unversucht zu lassen, kein Gespräch jetzt mit Blick auf ein mögliches Scheitern nicht zu führen, sondern die Diplomatie sozusagen so weit, wie es irgend möglich ist, auszureizen, um dem Ziel, das letztlich uns doch alle verbinden sollte, nämlich die Gewalt unwahrscheinlich werden zu lassen, diesem Ziel immer ein Stückchen weit auch näher zu kommen.
Die katholische Kirche sucht weiter nach einem Weg in die Zukunft und aus der Vergangenheit heraus. Eine ganze Weile schon, muss man sagen, aber es war ein bisher offenbar nicht sehr überzeugender Prozess. Seit Jahren verlieren die Kirchen an Mitgliedern. Nach den Missbrauchsskandalen haben viele Menschen das Vertrauen verloren. Und um das zurückzugewinnen, hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Deutsche Bischofskonferenz vor gut 2 Jahren beschlossen, den synodalen Weg zu gehen. Mit dem Ziel, die Vergangenheit aufzuarbeiten und Reformprozesse anzustoßen. Seit Donnerstag tagt nun die Synodalversammlung zum 3. Mal und heute liest man Headlines, wie deutsche Katholiken wollen ihre Kirche reformieren. Mir zugeschaltet ist der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff. Das klingt nach Aufbruch. Glauben Sie an den?
Das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Ich habe versucht, so in den letzten Tagen, insbesondere auch gestern, nochmal die Sitzungen und Treffen des synodalen Weges zu verfolgen. Es ist ja zunächst einmal als positiv zu vermerken, da sämtliche Treffen, Aussprachen öffentlich gezeigt werden, über YouTube gestreamt werden, sogar mit Übersetzungen ins Englische gestreamt werden. Und damit, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger sozusagen Schritt in Richtung Transparenz, in Richtung Öffnung gegangen wird. Was ich da gestern gehört habe, was sozusagen von, ja, sag ich mal, progressiven Kräften innerhalb der katholischen Kirche vorgetragen worden ist, war schlicht beeindruckend. Also vor allem die Frauen, die sozusagen vor Ort waren, haben sehr deutlich gemacht, dass es jetzt im Grunde genommen ein Schuldbekenntnis der katholischen Kirche gegenüber den Frauen in ihren eigenen Reihen geben muss, dass sozusagen eine Öffnung aller Ämter passieren muss, dass das ein Zeichen der Zeit ist. Und wenn sozusagen diese Zeichen der Zeit nicht erkannt werden, dass dann auch die katholische Kirche weiter diesen Mitgliederschwund, von dem Sie gesprochen haben, verzeichnen wird.
Also ob es zu diesem Schuldbekenntnis kommen wird, das sei mal in Frage gestellt. So sieht das nach den aktuellen Meldungen nicht aus. Es sind Reformpapiere in Sachen Frauen zumindest auf den Weg gebracht worden. Es wird plädiert für ein Frauendiakonat. Aber wenn ich die Formulierung dann lese, es gibt eine Gründung einer Kommission, die sich mit dem Thema des sakramentalen Amtes von Menschen jeden Geschlechts befassen soll. Das fungiert, diese Formulierung, unter den Reformpapieren der Frauen. Das hört sich auch schon wieder sehr vage an, oder? Es ist so ein kleiner Arbeitsauftrag. Ob es dann dazu kommen wird, mal abwarten.
Ja, mal abwarten. Ich glaube, das ist sozusagen ein politischer Prozess, dem man hier beiwohnen kann. Also es gibt sozusagen eine Interessensgemeinschaft innerhalb der deutschen, sage ich mal, katholischen Kirche, die eben sozusagen diesen progressiven Weg gehen möchte. Es gibt dann aber wieder vor allem, würde ich halt sagen, die Männer in den hohen Ämtern, die sozusagen dieses progressive Vordringen verhindern wollen. Und so an einer Stelle gestern ist mir sozusagen aufgefallen, dass die Argumente, die jetzt gegen sozusagen diesen mutigen Schritt nach vorne vorgebracht werden, sich auf eine überraschende Weise mit Argumenten decken, die gegen einen Kampf gegen den Klimawandel vorgebracht werden. Also ein Bischof hat hier beispielsweise ausgeführt, wir können nicht alleine als deutsche Kirche vorpreschen, sondern wir brauchen erst die Weltkirche. Also wir können sozusagen hier nicht Vorreiter sein, sondern wir müssen erst alle mitnehmen und dann können wir den nächsten Schritt sozusagen in unserer Öffnung gehen. Mhm. Und das sind natürlich klassische Strategien der Machtsicherung.
Und wenn Sie die hohen Ämter ansprechen, ganz oben sitzt der Papst, der sagt dann am Schluss zu allem möglicherweise wieder Nein.
Ja, das liegt sozusagen in der Konstruktion, der sozusagen diese Organisation begründet. Wenngleich ich mir doch vorstellen kann, dass sozusagen dieser Modernisierungsschub, der jetzt hier eingesetzt hat, dann auch sozusagen die Person an der Spitze dazu veranlassen wird, man weiß man natürlich nicht, aber vielleicht doch irgendwann veranlassen wird, sozusagen auf die Stimmen zu hören, denen ja erkennbar etwas an der eigenen Kirche liegt. Es ist ja nicht so, dass sozusagen diese Stimmen prinzipiell gegen die Kirche gerichtet sind, sondern sie sind letztlich gegen die Verletzungen, gegen die Demütigungen, gegen die Diskriminierungen gerichtet, die in der Sache liegen, die sie doch eigentlich verteidigen wollen.
Um Gläubige zu behalten, muss man auch glaubhaft die Reformvorhaben vertreten. Es war ganz interessant. Wir hatten heute Vormittag schon eine zweistündige Diskussionssendung zu dem Thema. Und da hat eine Vertreterin der Reformbewegung 2.0 gesagt, um das sozusagen glaubhaft zu vertreten, wäre es ein großes Zeichen, wenn jetzt alle Bischöfe sagen würden, alle gemeinsam, wir treten zurück. Ist sowas vorstellbar oder wäre das ein Zeichen?
Ja, das wäre natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Es ist aber, glaube ich, es ist eine Hoffnung. Es ist kein realisierbarer oder sozusagen realistischer Wunsch. Ich glaube, das Festhalten an der eigenen Machtposition, das sozusagen Sichern des eigenen Einflussbereiches ist doch so stark noch in der katholischen Kirche institutionalisiert, dass es zu so einem Schritt nicht kommen wird. Aber allein, dass diese Stimmen laut werden, dass sie sich artikulieren, dass sie sozusagen ihre Position vorbringen, führt zu einer Verunsicherung dieser privilegierten Positionen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es kein sozusagen Zurück mehr geben wird, sondern dass diese Stimmen immer mehr an Gewicht gewinnen werden und dass diese alten, letztlich völlig aus der Zeit gefallenen hierarchischen Modelle, an deren Spitze immer irgendein Mann steht, dass diese sozusagen nicht mehr vereinbar sind, letztlich auch mit den Glaubensgrundsätzen und mit den Glaubenswünschen von vielen Katholikinnen und Katholiken.
Wir reden über Klima, prinzipiell immer ein Thema, und in dem Zusammenhang wollen wir dann konkret über Nachhaltigkeit sprechen, auch weil die EU-Taxonomie die Debatte wieder anstößt. Wenn wir jetzt mal alle darüber nachdenken, wie wir Nachhaltigkeit definieren würden, dann kommen vermutlich unterschiedliche Antworten. Langlebig, umweltbewusst, bewahrend wären so Adjektive, die mir als erstes einfallen würden. Was fällt dem Kulturwissenschaftler Daniel Hornhof ein?
Ja, irgendwie so ähnliche Kategorien, würde ich sagen. Nur das Problem und vielleicht auch, wenn wir jetzt weiter diskutieren würden, der Streit beginnt dann, wenn wir diese Großgefäße mit Inhalt zu füllen beginnen. Ne, also was meinen wir jetzt sozusagen mit Gerechtigkeit oder was meinen wir damit, wenn wir sozusagen ja ressourcenschonend leben und arbeiten und wirtschaften wollen? Was heißt das konkret? Und sozusagen diese Taxonomie-Diskussion ist ja letztlich eine Diskussion darum, wie wir sozusagen diese sehr offenen und großen Gefäße mit Inhalt füllen wollen.
Ich habe auch noch mal eine konkrete Definition gesucht, war gar nicht so einfach. Im Duden gibt es dann aber eine, da wird vom Prinzip gesprochen, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Also eben dann klar zum Beispiel im Wald nur so viel Holz schlagen, wie nachwachsen kann. Wenn wir das jetzt auf die Energieversorgung übertragen, ist das aber schon wieder schwieriger mit der Definition, oder? Was ist nachhaltige Energieversorgung?
Und es ist vor allem, ja eben, also es ist genau deshalb schwierig, weil wir jetzt eben nicht sozusagen so ein Merkmal definieren können. Also wenn, vielleicht nochmal dieses Waldbeispiel aufgegriffen, wäre ja in einem Nachhaltigkeitsgedanken auch zu fragen, wie werden die ArbeiterInnen bezahlt, die diesen Wald da abholzen? Und was passiert dann sozusagen mit dem Holz? Wird das lokal und regional verarbeitet oder wird es erst dreimal um die Welt geschickt, um dann in irgendeinem Wohnzimmer auf dem Fußboden zu landen? Also das sind ja sozusagen Folgefragen, die dann sozusagen an so konkreten Beispielen sich entzünden. Und deswegen ist, glaube ich, diese Nachhaltigkeitsdebatte sozusagen so immer auch eine Kontextdebatte. Also man muss sich sozusagen die Produktionsschritte, die Produktionsverläufe, die sozusagen Distributionswege von Energiegewinnung und eben auch Produktherstellung genau anschauen, um dann ja zu einem sozusagen möglichst schlüssigen Konzept für nachhaltiges Wirtschaften zu gelangen.
Im Prinzip ist es ganz einfach, nachhaltig ist, wenn man alles richtig macht, kann man sagen. Die Frage ist, wer definiert richtig? Aber ja, was vielen Menschen dabei wohl nicht einfallen würde, sind Gas- und Atomkraft, die aber nach dem Willen der EU-Kommission im Rahmen der Taxonomie eben jetzt als klimafreundliche Energiequellen gelten sollen. Begründung, weil sie Brückentechnologien sind auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung, weil sie weniger Treibhausgase ausstoßen als Kohlekraft. Kann man so argumentieren?
Ja, so kann man argumentieren. Die EU-Kommission sozusagen argumentiert ja genau so, ne? Und versucht das auch widerspruchsfrei durchzuargumentieren.
Das heißt, Sie verstehen das aber auch.
Ich verstehe das natürlich aus einer bestimmten Perspektive heraus. Es ist die Perspektive der wirtschaftlich starken Industrienationen in Europa. Frankreich setzt sozusagen die Atomenergie zur Energiegewinnung ein. Deutschland hat sozusagen Erdgas zumindest übergangsweise noch als ja halbwegs grün akzeptiert. Also setzen sich sozusagen in dieser Nachhaltigkeitsdefinition die wirtschaftlich stärksten Nationen mit ihren Interessen durch.
Ja, so verstehe ich das natürlich auch. Aber das, ich meine jetzt, ob man es nachvollziehen kann im Sinne von, dass es nachhaltige Energiequellen sein sollen. Aber das Verrückte ist ja, dass die Idee der Taxonomie eigentlich war Greenwashing, also das falsche Ausweisen von schädlichen Produkten als klimafreundlich zu vermeiden. Und jetzt macht man doch genau das.
Jetzt macht man das. Deswegen zirkulieren ja auch solche Begriffe wie grüner Stempel oder jetzt eben Greenwashing. Und ich würde eben halt auch sagen, wenn man wirklich ernst machen möchte, sozusagen mit dem Umbau der Wirtschaft zu den Nachhaltigkeitszielen, dann sollte auch klar sein, dass solche Brückentechnologien jetzt eben nicht umgelabelt oder umetikettiert werden sollen. Zumal, und das ist ja vielleicht das besonders Fatale hier, diese Umetikettierung, dieses Neulabeling jetzt von Atomenergie, nuklearen Energie und Erdgas soll ja dazu dienen, dass man in diese Technologien investiert. Na, also dass sozusagen Privatinvestoren ihr Geld jetzt wiederum in diese Technologien geben. Und wir können uns sicher sein, dass Dinge, die sozusagen finanziert werden, gestärkt werden, eher erstmal auf Dauer gestellt werden, als nur dann für eine kurze Zeit wirksam zu sein.
Ein Jubiläum steht an, morgen. Das 70-jährige Thronjubiläum der Queen. Königin Elisabeth II. Wird dann die erste britische Monarchin werden, die 7 Jahrzehnte regiert. Deshalb plant der Palast schon jetzt ein mehrtägiges Fest. Wegen Corona wird es dann aber erst später stattfinden. Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff ist bei mir. Herr Hornhoff, bei der Queen, da muss ich ästhetisch betrachtet, und das ist ja auch Ihr Thema, sofort denken an die Kopfbedeckung und an Farben. Hat man sofort Bilder vor Augen, oder?
Ja, man hat tatsächlich direkt Bilder vor Augen. Und das begründet vielleicht auch den Erfolg der Queen, nicht nur sozusagen im britischen Kontext, sondern nahezu weltweit. Sie liefert einfach immer gute Bilder und sozusagen ihre Familie immer gute Stories. Und insofern, ja, glaube ich, blicken wir hier auch auf ein 70 Jahre währendes Mädchenphänomen.
Ja, Bilder unheimlich wichtig im Zusammenhang mit der Queen. Kaum ein Brite auch, der, das muss man sich mal vorstellen, der sich an eine Zeit ohne die Queen erinnern kann. Was würden Sie aber sagen, wie wichtig ist die Queen wirklich heute noch?
Ja, natürlich, also politischen Einfluss haben sozusagen solche royalen Ämter natürlich nicht. Aber sozusagen aus dieser Dynastie, die sich dann sozusagen in so einer Person in ihrem öffentlichen Agieren widerspiegelt, entsteht natürlich schon sozusagen eine gewisse Faszination. Ne? Es erinnert sozusagen eine lange Tradition, sozusagen eine Historie, die sich da auch dann letztlich auch in den Symbolen immer niederschlägt. Und wir haben es ganz am Anfang ja schon mal davon, dass natürlich das auch sozusagen ein ästhetisches, ein Inszenierungsereignis ist. Wenn die Queen auftritt, sieht es immer toll aus, es passiert immer irgendetwas Interessantes. Und jetzt in ihrem Fall, sie verfügt ja auch über 2 Enkel, die durchaus geübt darin sind, gute Geschichten zu liefern.
Und apropos passiert, bei einem Premier Boris Johnson, der durch Partys in Corona-Zeiten oder mit Partys in Corona-Zeiten durch die Politik irrlichtert, da ist die Queen ja vielleicht auch sowas wie so ein Fels in der Brandung in turbulenten Zeiten, wo man zur Ruhe kommt.
Wo man zur Ruhe kommt, an die man sich halten kann, die sozusagen für Verlässlichkeit, für Kontinuität, sozusagen für Verbindlichkeit steht. Also ein Premierminister, bei dem man, glaube ich, nicht so genau sagen kann, wo da jetzt so der Weg hingehen soll, weiß man sozusagen bei der Dynastie ganz sicher, woher der Weg kam und wohin er gehen wird. Die Dynastie sozusagen überzeitlich, sie ist ja auch nicht gebunden an den individuellen Körper, ne? Sozusagen das Königtum sozusagen lebt, überlebt alle Skandälchen, alle Skandale, jeglichen Ausfall. Und insofern ist sozusagen dieses Jubiläum auch nochmal ein Dokument dafür, dass es, glaube ich, bei ganz vielen Menschen auch eine große Sehnsucht nach solchen Kontinuitäten gibt. Und ob die sich jetzt in einer Krone manifestieren oder in anderen Dingen manifestieren, ist jetzt vielleicht gar nicht so entscheidend. Aber in einer Welt, die ja vielleicht von vielen Menschen als irgendwie chaotisch, als irgendwie überfordernd, als irgendwie schnelllebig empfunden wird, sind das doch so Anker der Ruhe und ja, vielleicht auch der Zuversicht.
Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornow. Ein Jubiläum steht an, morgen. Das 70-jährige Thronjubiläum der Queen. Königin Elisabeth II. Wird dann die erste britische Monarchin werden, die 7 Jahrzehnte regiert. Deshalb plant der Palast schon jetzt ein mehrtägiges Fest. Wegen Corona wird es dann aber erst später stattfinden. Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornow ist bei mir. Herr Hornow, bei der Queen, da muss ich ästhetisch betrachtet, und das ist ja auch Ihr Thema, sofort denken an die Kopfbedeckung und an Farben. Hat man sofort Bilder vor Augen, oder?
Ja, man hat tatsächlich direkt Bilder vor Augen. Und das begründet vielleicht auch den Erfolg der Queen, nicht nur sozusagen im britischen Kontext, sondern nahezu weltweit. Sie liefert einfach immer gute Bilder und sozusagen ihre Familie immer gute Stories. Und insofern, ja, glaube ich, blicken wir hier auch auf ein 70 Jahre währendes Mädchenphänomen.
Ja, Bilder unheimlich wichtig im Zusammenhang mit der Queen. Kaum ein Brite auch, der, das muss man sich mal vorstellen, der sich an eine Zeit ohne die Queen erinnern kann. Was würden Sie aber sagen, wie wichtig ist die Queen wirklich heute noch?
Ja, natürlich, also politischen Einfluss haben sozusagen solche royalen Ämter natürlich nicht. Aber sozusagen aus dieser Dynastie, die sich dann sozusagen in so einer Person in ihrem öffentlichen Agieren widerspiegelt, entsteht natürlich schon sozusagen eine gewisse Faszination, ne? Es erinnert sozusagen eine lange Tradition, sozusagen eine Historie, die sich da auch dann letztlich auch in den Symbolen immer niederschlägt. Und wir haben es ganz am Anfang ja schon mal davon, dass natürlich das auch sozusagen ein ästhetisches, ein Inszenierungsereignis ist. Wenn die Queen auftritt, sieht es immer toll aus, es passiert immer irgendetwas Interessantes. Und jetzt in ihrem Fall, sie verfügt ja auch über 2 Enkel, die durchaus geübt darin sind, gute Geschichten zu liefern.
Und apropos passiert, bei einem Premier Boris Johnson, der durch Partys in Corona-Zeiten oder mit Partys in Corona-Zeiten durch die Politik irrlichtert, da ist die Queen ja vielleicht auch sowas wie so ein Fels in der Brandung in turbulenten Zeiten, wo man zur Ruhe kommt.
Wo man zur Ruhe kommt, an die man sich halten kann, die sozusagen für Verlässlichkeit, für Kontinuität, sozusagen für Verbindlichkeit steht. Also ein Premierminister, bei dem man, glaube ich, nicht so genau sagen kann, wo da jetzt so der Weg hingehen soll, weiß man sozusagen bei der Dynastie ganz sicher, woher der Weg kam und wohin er gehen wird. Die Dynastie sozusagen überzeitlich, sie ist ja auch nicht gebunden an den individuellen Körper, ne? Sozusagen das Königtum sozusagen lebt, überlebt alle Skandälchen, alle Skandale, jeglichen Ausfall. Und insofern ist sozusagen dieses Jubiläum auch nochmal ein Dokument dafür, dass es, glaube ich, bei ganz vielen Menschen auch eine große Sehnsucht nach solchen Kontinuitäten gibt. Und ob die sich jetzt in einer Krone manifestieren oder in anderen Dingen manifestieren, ist jetzt vielleicht gar nicht so entscheidend. Aber in einer Welt, die ja vielleicht von vielen Menschen als irgendwie chaotisch, als irgendwie überfordernd, als irgendwie schnelllebig empfunden wird, sind das doch so Anker der Ruhe und ja, vielleicht auch der Zuversicht.
Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Mittagssendung angelangt. Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornow war bei mir von der Uni Kassel. Herr Hornow, wenn Sie sich erholt haben von dieser Stunde, wie verbringen Sie den Rest des Tages?
Also ich muss mich nicht wirklich erholen. Das Gespräch war zu angenehm, als dass es als stressstiftend empfunden worden wäre. Tatsächlich gibt es jetzt noch keinen weiteren Plan für das Wochenende. Ich glaube, ich lasse das Wochenende zu seinem Recht kommen und es soll das Ende der Woche sein und insofern erstmal offen.
Und vielleicht ein bisschen Olympia gucken.
Ein bisschen Olympia gucken, vielleicht mit dem Subtext, den wir zu Anfang der Sendung so für uns identifiziert haben, dass diese Bilder immer auch vielleicht im Interesse eines politischen Systems stehen.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Hornhof.
Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.